Wie immer ganz kurz der Stand der Dinge. Eigentlich läuft es im Moment ganz gut. Er hat den, wie hieß er, dieser Turmherr, wie hieß er denn? Dieser Brückenherr, Zollherr, überzeugen können, dass er ihn hat gehen lassen und hat ihm sogar zwei Pferde mitgegeben, hat ihm gesagt, wo er hingehen soll und in diese Herberge, wo er eventuell neue Pferde, dann ausgeruhte Pferde, darum geht's ja, kriegen kann. Auch das läuft. Der Wirt scheint nett, stellt nicht zu viele Fragen und vertraut ihnen wohl. Trotzdem heißt jetzt das nächste Kapitel Eine Nacht in Angst und Schrecken. Lass die Pferde im Stall der Herberge in den Mondhügeln, sagte der Wirt, als die Freunde reisefertig waren. Die Mondhügel? Fragte Piak, der mit schmerzverzerrtem Gesicht in den Sattel gestiegen war. Sie heißen so, weil sie beim Mondschein am schönsten sind. Es ist zwar nicht mehr Vollmond, aber ihr werdet noch erkennen können, wie herrlich sie sind. Wie weit ist es bis zur Herberge? Fragte Thury. Fast eine Tagesreise, antwortete der Wirt. Na. Also etwa 11, 12 Stunden. In den Mondhügeln kommt ihr bestimmt schnell vorwärts, denn es ist eine helle Nacht. Wenn ihr noch weiter müsst, könnt ihr diese Pferde behalten. Es sei denn, dass ihr bei der Herberge ausgeruhte bekommt. Ich kriege sie schon bei Zeiten zurück. Ich wünsche euch eine gute Reise. Die Jungen bedankten sich, nahmen Abschied und ritten davon. Im Schritt ging es durch das schlafende Dorf und dann zügig durch den Wald. Es dauerte nicht lange und sie hatten auch diesen hinter sich gelassen. Jetzt ritten sie in das Hügelland hinein, das bei Mondschein so schön sein sollte. Es war eine wunderliche Landschaft, wie aus einem Märchen. Niedrige, grasbewachsene Hügel, graue Felsblöcke und hier und da einige Sträucher oder ein eigenartig gewachsener Baum. Der Weg leuchtete grell weiß und auch alle anderen Farbtöne schienen einem Traum zu entstammen. Ausgenommen das tiefe Schwarz der Schatten. Die Ursache dafür war vielleicht das Licht des Mondes, der aus einem Himmel voll kleiner, durchsichtiger Wolken hell auf sie herabschien. Es war sehr still. Aber als sie die Pferde rasten ließen, vernahmen sie doch ein leises Geräusch. Das eintönige Zirpen der Grillen im Gras. Dieser Landstrich schien unbewohnt zu sein. Sie erblickten kein einziges Haus noch sonstige Zeichen menschlicher Besiedlung. Die Jungen ritten eine Weile schweigend weiter. Die ruhige Umgebung wirkte sich auch auf sie aus. Zuerst nahmen sie kaum wahr, dass der Charakter der Landschaft sich langsam änderte. Aber dann stellten sie fest, dass die Hügel höher, der Pfad schmaler, die Büsche dichter und die Bäume noch fremdartiger geworden waren. Die ganze Landschaft erschien ihnen mit einem Mal wild und einsam. Und noch etwas hatte sich verändert. Die Ruhe hatte jetzt etwas Unheilvolles, das Licht etwas Gespenstisches. Die Umgebung flößte ihnen nun Angst ein. Obwohl er mit Piak nicht darüber sprach, schien dieser ebenso zu fühlen. Immer wieder blickte er zurück und begann schließlich leise zu singen, als wolle er eine unbestimmte Furcht verscheuchen. Aber seine Stimme klang seltsam und laut in dieser eigenartigen Nacht, wurde unsicher und er starb schließlich. Umso unerwarteter war es, dass plötzlich ein anderer Laut an ihr Ohr drang. Ruckartig zügelte Thiuri sein Pferd. »Hast du das gehört?« flüsterte er. »Ja«, antwortete Piak. »Was war das?« »Ich weiß es nicht. Still, da ist es wieder.« »Ein Wiehern?« »Ein Pferd«, sagte Thiuri laut. Fast gleichzeitig kam hinter dem Hügel, der vor ihnen lag, ein Pferd zum Vorschein. Es kreuzte den Weg und verharrte kurz am Wegrand, dann sprang es davon und verschwand aus ihrem Blickwinkel. »Es trug keinen Reiter«, murmelte Thiuri. »Merkwürdig. Kann es kein wildes Pferd gewesen sein?«, fragte Piak. »Es trug Sattel und Zügel«, sagte Thiuri. »Oh«, entfuhr es Piak. Sie starrten auf die Stelle, wo das Pferd aufgetaucht war. »Wir müssen nachsehen, was da passiert ist«, dachte Thiuri. »Aber warum sollte etwas passiert sein?«, beruhigte er sich. »Das Pferd kann weggelaufen sein, ganz einfach weggelaufen.« Und doch ritt er langsam auf den Hügel zu. Piak folgte ihm. »Simon, wenn du weniger wackeln könntest, kann ich mich besser konzentrieren.« Je näher sie dem Hügel kamen, desto stärker wurde Thiuris Gefühl, etwas Bösartiges sei ganz in der Nähe. Etwas, das sich zwischen den Hügeln verbarg oder ihnen hinter reglosen Sträuchern auflauerte. »Hier war es«, flüsterte er. »Willst du nachsehen?«, fragte Piak ebenfalls im Flüsterton. »Ja«, sagte Thiuri entschlossen. Er stieg von seinem Pferd und Piak tat es ihm gleich. Sie blieben am Weg stehen, denn von hier aus konnte man in ein schmales Tal hineinsehen. Ein Trampelpfad führte in das Dickicht. Sie spitzten die Ohren, hörten aber nichts als das Zirpen der Grillen und ihren eigenen Atem. Dann gingen sie vorsichtig in das Tal hinein. Doch schon nach einigen Schritten hielt Thiuri inne. »Du bleibst hier«, flüsterte er Piak zu. »Nein«, widersprach dieser, »ich gehe mit.« »Das tust du nicht. Wenn dort etwas ist, eine Gefahr, meine ich, sollten wir besser nicht beide dorthin gehen. Du weißt, warum.« Thiuri überwand seine Angst. Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwand er zwischen den dunklen Büschen. Nur wenig später erreichte er unvermutet eine Lichtung. Auf dem Waldboden lag ein menschlicher Körper. Thiuri blieb stehen. Er hatte zwar etwas Derartiges erwartet, zögerte aber dennoch, bevor er schließlich hinüberlief und neben dem Mann niederkniete. Sein Atem stockte, denn er blickte in das vertraute Gesicht des Schreibers aus Dangria. Dieser schien zu schlafen, aber es gab keinen Zweifel, dass er tot war. Ins Herz getroffen von einem Pfeil. Ein Geräusch ließ ihn erschreckt herumfahren. Es war Piak, der ihm doch gefolgt war. Er sah bleich und bestürzt aus. Seine Lippen bewegten sich, gaben jedoch keinen Laut von sich. »Er wurde ermordet«, sagte Thiuri. Piak stieß einen zittrigen Seufzer aus und wiederholte leise. »Ermordet?« Sie schwiegen beide. Warum? Fragte Piak schließlich. Ich weiß es nicht, antwortete Thury und er betrachtete noch einmal das Gesicht des jungen Mannes, der ihm vor kurzem noch geholfen hatte, des Boten, der vom Rat der Stadt Dangria nach Unauwen gesandt worden war. Ein Bote für König Unauwen. Mit zitternden Fingern faltete er die Hände des Toten. Lass uns für seine Seele beten, murmelte er beinahe unhörbar. Wenig später erhoben sich die Freunde und blickten einander an. Was jetzt? Flüsterte Piak. Sollen wir ihn so liegen lassen? Ich weiß es nicht, setzte Thury an. Das Ereignis hatte ihn sehr erschüttert. Noch dazu wurde er den Verdacht nicht los, dass dieses Verbrechen etwas mit seinem Auftrag zu tun hatte. Auch der Schreiber war mit einer Botschaft für König Unauwen unterwegs gewesen. Er durchsuchte die Reisetasche, die auf dem Boden lag, sie war leer. Dann, nach anfänglichem Zögern, untersuchte er die Kleider des Toten. Aber auch dort fand er nichts. »Was tust du da?« flüsterte Piak. »Ich suche den Brief«, sagte Thury, »aber er ist fort.« Er stand auf und fügte hinzu. »Er kann noch nicht lange tot sein.« »Aber wer ist es?« fragte Piak. »Stimmt, du kennst ihn ja nicht«, sagte Thury. »Er war der Schreiber des Bürgermeisters, der Bote, den Dangria zu König Unauwen geschickt hat.« »Der Bote?« wiederholte Piak. Wieder sahen sie einander an. Piak war der Erste, der die Stille durchbrach. »Ob sein Mörder noch in der Nähe ist?« flüsterte er. Thury gab keine Antwort. Der Gedanke, dass dieser Mord etwas mit seinem Auftrag zu tun hatte, war bei näherer Überlegung gar nicht so abwegig. Der Schreiber war immerhin zum König gesandt worden, um ihm zu berichten, was in Dangria vorgefallen war, und die Ereignisse hatten viel mit seinem Auftrag zu tun. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der noch bestürzender war. Sollte dieser Mord etwa eine Verwechslung gewesen sein? Ging es eigentlich um einen anderen Brief, eine andere Botschaft, seine Botschaft? Was Lupor, der Mörder? Er erschrak, als Piak ihn packte und ins Gebüsch zog. Was ist los? Fragte er. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, wisperte Piak. Wen? Wo? Nicht jemanden, nur etwas, das sich bewegte. Hinter dem Baum dort. Piak wies nach Westen. Thury spähte in die angegebene Richtung. Auf dem Hügel, weiter hinten, siehst du den Baum? Ja, flüsterte Thury. Der Baum stand unbeweglich wie immer, aber daneben in den Sträuchern. War da nicht eine Bewegung? Angespannt behielten die Freunde die Stelle im Auge, aber dort rührte sich jetzt nichts mehr. Hatten sie es sich nur eingebildet oder war wirklich noch jemand in der Nähe? Thury war sicher, dass Letzteres zutraf. Wenn es der Mörder war, dann schwebten sie in großer Gefahr. Er konnte sie beobachtet haben und er war mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie selbst hatten keine Waffen, von dem kleinen Dolch in seinem Gürtel einmal abgesehen. Komm mit, flüsterte er. So leise wie möglich schlichen sie durch das Dickicht zum Weg zurück. Ihre Pferde waren noch da. Was tun wir jetzt? Fragte Piak halblaut. Still, flüsterte Thury. Er spähte durch die Sträucher, ob etwas Verdächtiges zu erkennen sei. Aber im weißen Mondlicht lag alles ruhig und unbeweglich. Wenn er hier ist, sind wir unseres Lebens nicht mehr sicher, sagte er. Aber er ist uns bestimmt nicht nahe genug, glaube ich. Er? Der Mörder? Ja. Uns wird er doch sicher nicht angreifen. Ich fürchte doch. Warum? Thury antwortete nicht. Hier konnten sie jedenfalls nicht bleiben. Denkst du an... ans Lupor? Flüsterte Piak ihm ins Ohr. Psst, machte Thury. Mit einem Mal konnte er diesen Namen nicht mehr hören. Noch eine ganze Weile verharrten sie still nebeneinander. Wir könnten weiterreiten, dachte Thury, so schnell wie möglich, bis wir bewohntes Gebiet erreichen. Dann müssen wir wahrscheinlich an dem Mörder vorbei. Oder wir könnten nach Ingeweel zurückkehren. Doch auch dorthin könnte er uns folgen. Ich hab's, und er sagte, wir müssen fort von hier. Einer von uns kehrt um, der andere reitet weiter. Nein, flüsterte Piak, lass uns zusammenbleiben. Aber Thury war überzeugt, dass sein Plan der bessere war. Wenn jemand ihnen auflauerte, könnte er nur einem von ihnen folgen. Der andere könnte also gefahrlos entkommen. Ich reite weiter, schloss er. Du gehst zurück. Reite zur Herberge zurück und berichte dort über den Mord. Versuche, bewaffnete Männer zu sammeln und führe sie hierher. Und du? Das sagte ich doch. Ich reite weiter. Aber Thury, das kannst du nicht machen. Nicht allein. Ich gehe mit dir. Nein, sagte Thury. Versteh doch. Wir dürfen nicht zusammenbleiben. Wir müssen die Chancen verteilen. Und du läufst Gefahr, dass du auch... Du musst an ihm vorbei. Sei still, fiel Thury seinem Freund ins Wort. Das wissen wir nicht. Geh jetzt. Nein, beharrte Piak. Ich will nicht. Wenn du nicht freiwillig gehst, dann befehle ich es dir, flüsterte Thury atemlos. Du hast geschworen, mir in allem zu gehorchen. Aber wenn es nun Slupor, gerade dann muss es sein, antwortete Thury und ungeduldig fuhr er fort. Piak, du musst gehorchen. Du darfst nicht an dich selbst denken oder an mich. Piak schwieg. Gehorchst du mir? Ja, murmelte Piak unglücklich. Thury lief zu den Pferden, Piak folgte ihm langsam. Die Pferde waren ein wenig unruhig, aber noch immer war niemand zu sehen. Also dann, flüsterte Thury und reichte Piak die Hand. Piak drückte sie, ließ sie aber nicht sofort los. Horch, sagte er leise. Ich höre nichts, antwortete Thury und zog seine Hand weg. Piak legte einen Finger auf die Lippen. Thury lauschte und dann hörte er es auch. Ein Geräusch, ganz leise und weit entfernt. Es dauerte einige Zeit, bis er es erkannte. Hufgetrappel. Er kniete sich auf den Weg und legte sein Ohr auf den Boden. Als er sich wieder aufrichtete, zeigte er nach Osten. Sie kommen von dort, flüsterte er. Sie blickten den Weg zurück, den sie gekommen waren, aber sie sahen nichts. Noch nichts. Soll ich jetzt verschwinden? Fragte Piak. Nein, sagte Thury, warte noch. Es war, als hätte er dies schon einmal erlebt und dann fiel ihm jene Nacht vor langer Zeit ein, die erste Nacht seines Abenteuers. Damals waren es die roten Reiter gewesen, die unterwegs waren. Wer waren die Reiter, die sich jetzt näherten? Freunde oder Feinde? Er nahm sein Pferd am Zügel und winkte Piak. Wieder einmal mussten sie sich verstecken. Diesmal ein Stück abseits vom Weg, unweit jener Stelle, wo der tote Schreiber lag. Das Hufgetrappel wurde rasch lauter. Die Reiter würden sie bald erreicht haben. Ja, da waren sie auch schon. Wie schnelle Schatten kamen sie näher. Es schienen Krieger zu sein, mit Lanzen oder Speeren. 10 Mann galoppierten an ihnen vorbei. Und sie waren nicht rot gekleidet. Thury dachte einen Moment lang daran, sie anzuhalten. Tat es dann aber doch nicht. Die Reiter waren noch nicht weit gekommen, als einer von ihnen einen Befehl rief. Sie hielten an und redeten miteinander, ohne dass die Jungen ein Wort verstehen konnten. Dann kehrten sie um und kamen zurück. Unwillkürlich fassten sich die Freunde an den Händen. Einige Reiter waren abgestiegen und führten ihre Pferde am Zügel. Langsam folgten sie dem Weg zurück in ihre Richtung. Sieh mal, vernahmen sie ganz deutlich die Stimme eines Reiters. Sie sind nur bis hier gekommen. Ich sehe es an den Spuren. Sie suchen uns, schoss es Thury durch den Kopf. Nun musste er blitzschnell handeln. Er neigte sich zu Piak hinüber und flüsterte, verschwinde, reite nach Ingeweel, schnell. Piak starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an und schüttelte den Kopf. Thury gab ihm einen Stoß. Beeil dich, flüsterte er. Denk an den Auftrag. Ich halte sie auf, wenn... Er brach ab. Die Reiter waren nun so nahe, dass er nichts mehr zu sagen wagte. Gott sei Dank, Piak gehorchte. Er huschte zu den Pferden, die hinter ihnen standen, nahm das Seine am Zügel und schlich davon. Thury wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Reitern zu. Nun, irgendwo hier müssen sie doch sein, sagte dieselbe Stimme. Eine Stimme, die Thury bekannt vorkam. Der Sprecher stand ihm jetzt genau gegenüber. Sein Pferd führte er am Zügel. Thury konnte seine Gesichtszüge jedoch nicht erkennen. Der Mann begann wieder zu sprechen. Hallo? Rief er. Ist da jemand? Und dann, Martin, Piak, ich suche Martin und Piak. Seid ihr hier irgendwo? Thury hielt den Atem an. Hinter ihm knackten Zweige. Er sah sich kurz um, aber von Piak war nichts mehr zu sehen. Nun sprach ein anderer Reiter, der noch auf seinem Pferd saß. Still, sagte er, ich höre etwas. Alle schwiegen. Nur zu deutlich hörte Thury die Geräusche, die auch die Reiter vernahmen und die natürlich von Piak stammten. Er musste Piak die Gelegenheit geben, zu fliehen. Bevor sich die Reiter wieder in Bewegung setzen konnten, fragte er, »Wer ist da?« »Seid ihr es, Martin oder Piak?« rief der Mann, der ihm am nächsten stand. Dann kam er auf die Sträucher zu, in denen Thury sich verborgen hatte. »Bleib stehen!« rief Thury. »Bleib stehen! Ich bin bewaffnet! Kommt keinen Schritt näher!« Ein Murmeln ging durch die Reiterschar. Der Mann, der zu ihm gesprochen hatte und vermutlich der Anführer war, wich einen Schritt zurück und sagte erstaunt, »Was soll das? Gut Freund, hab keine Furcht!« »Bleib stehen«, rief Thury nochmals. »Ich habe Pfeil und Bogen und werde schießen. Kommt keinen Schritt näher. Bleibt stehen, bewegt euch nicht, keiner von euch.« Er zog einen Dolch, um auf jeden Fall vorbereitet zu sein. Der Anführer der Reiter begann zu sprechen, aber Thury fiel ihm ins Wort und übertönte ihn. »Bleibt stehen«, sag ich. »Ich schieße auf den Ersten, der sich bewegt. Ich schwöre euch, dass ich schießen werde.« Er redete laut und schnell und wiederholte seine Worte mehrmals. Piak musste in Sicherheit sein, bevor die Reiter merkten, dass er weder Pfeil noch Bogen besaß. »Aber Freund«, rief der Anführer, als Thury endlich schwieg, »wir führen nichts Böses im Schilde. Wer bist du, Martin oder Piak?« »Es ist nur einer, glaube ich«, sagte einer der Reiter. »Wir sind beide hier«, widersprach Thury. »Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns?« »Erkennst du uns denn nicht?«, rief der Anführer. »Wir wurden ausgeschickt, um euch einzuholen.« »Von wem?«, fragte Thury. Sein Gegenüber trat einen Schritt näher und sagte, »Vom Zollherrn«,